Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Backspin Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom nachgewiesenen einzigen Fußball-Podcast auf diesem ganzen Planeten. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist Pedder Backspin. Schön, dass du da bist.
Jo, schönen guten Abend. Nach wie vor ohne Pillow, das heißt, wir haben noch ein paar Mal EA Sports Imitationen vor uns heute, aber das ziehen wir zusammen durch.
Wer ist Pillow? Ach, das ist dieser Typ, über den ich früher den Podcast gemacht habe, ne? Ja, ich erinnere mich dann. Was war der? War Schalke-Fan oder Dortmund? Ich bin mir nicht mehr so sicher.
Ruhrpott irgendwas, ne?
Ja, irgendwann. Rot-Weiß Essen. Wenn er das hier hört, werde ich spätestens jetzt, ich sehe ihn ja Samstag im Stadion, werde ich spätestens jetzt den Kopf abgerissen bekommen. Der ist immer noch irgendwo, ich glaube mittlerweile fliegt er noch, ich weiß nicht, ob er schon gelandet ist, aber ab nächster Woche sollte er wieder da sein. Es wird die nächsten Wochen hier ein bisschen wild, Leute. Ich sage euch, wie es ist, denn ich gehe ab nächster Woche auf Reisen.
Ja, also ich sitze 36 Stunden im Flieger, ja.
Peter geht auf Reisen. Und Pillow ist, was die Aufnahmetechnik angeht, ja auf jeden Fall am Start. Deswegen wird es spannend, Peter, wollen wir es einfach mal machen, dass wir ihm mal sagen, nee, du kannst nicht, ich kann nicht. Peter, mach doch mal eine eigene Folge. Lade doch mal den Anwalt wieder ein und mach doch mal eine Folge da. So was?
Der macht das. Pillow kann bestimmt Zoom-Call starten. Das tut mir wahrscheinlich Unrecht. Auf der Arbeit macht er das ständig, aber.
Ja, das ist eher das Zusammenschneiden, nicht, dass er es komplett macht. Die Grafik mit allem drum und dran. Wir gucken uns mal. Spätestens jetzt, wenn er zugehört hätte, hätte er uns schon wieder den Kopf abgerissen an einem Montagabend. Aber da wir trotzdem hier in unserer Runde auch unseren Aufgaben und Zielen nachkommen wollen, dass wir jede Woche Gäste haben, haben wir heute einen Gast eingeladen. Und ich sag, wie es ist. Sonst bin ich immer mit der Gästekuration so beschäftigt. Du machst heute ein Heimspiel draus, ne? Also ich habe so das Gefühl, ab Minute 8 im Podcast bin ich raus, kann ich mich zurückhalten, dann könnt ihr über gute alte Zeiten reden. Wen hast du eingeladen?
Also wir haben über eine thematische, flüssige Transition gemacht aus Champions League und jetzt sind wir da angekommen, wo es Spaß macht.
Jetzt sind wir nicht auf dem Platz jetzt.
Wir haben als Gast, wir hatten schon aktive Schiris, Kommentatoren, natürlich Sportexperten, Journalisten, alles. Jetzt Streamer, jetzt haben wir zum ersten Mal einen aktiven Fußballprofi bei uns im Podcast. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, natürlich schon viele ehemalige gehabt.
Und einen aktiven Streamer auch, wie wir gerade gelernt haben.
Es ist das Komplettpaket. Schön, dass du da bist, Ivan Knesevic vom Erzgebirge Aue.
Dankeschön, Peter, dankeschön, Nico, für die Einladung. Ja, gute Anmoderation, würde ich sagen, ja.
Ja, sehr gut. Die Verbindung, warum du hier bist, sind so 1, 2, 3. Die eine ist, Peter sucht immer wieder nach neuen Vereinen und er ist ja dann auch sehr wankelmütig, was die Vereinszugehörigkeit betrifft. Und weil er ja früher mal großer Verfechter von Spielvereinigung Bayreuth.
Tut man nicht so, ja.
hat euch einen neuen Verein ausgesucht, Erzgebirge Aue und Quatsch, ihr habt eine Geschichte, ne? Peter, bring uns mal ganz kurz so.
Also wir haben die letzten beiden Jahre aus verschiedenen Gründen in Bayreuth verbracht. Ivan war öfter auf dem Fußballfeld als ich am Fußballfeld. Du warst 5 Jahre bei der Spielvereinigung Bayreuth. Dort, ja, kann man auch sagen, richtig, sehr, sehr erfolgreich. Also ich habe nochmal nachgeguckt, knapp 50 Tore vorgelegt und geschossen. Mhm. Du hast auch mehrere Meisterschaften gefeiert, habe ich jetzt erst rausgefunden, weil du ja einfach schon in jungen Jahren in der Liga schon gespielt hast. Du bist schon mit 1860 mal Meister geworden in der Regionalliga Bayern, ne? Ja. Und jetzt eben zuletzt mit Bayreuth und bist dann Knipser, diesen Sommer gewechselt zum Erzgebirge Aue.
Knipser und Sieger gehen, wie ich merke. Das kann sehr spannend werden heute. Du wirst auf jeden Fall ein paar Geschichten aus deinem Fußballeralltag erzählen müssen. Wir wollen ja natürlich ein kleines bisschen was darüber lernen, inklusive der ganzen Interna aus der Kabine bei Erzgebirge Aue. Denn wir wollen die ganze Wahrheit wissen. Denn geht das klar. Das hier ist das Format, wo es darum geht, was wirklich wahr und wirklich wichtig auf dem Platz ist. Wir haben aber einen Partner. Und den müssen wir immer einmal erwähnen, denn wir sind seit Jahren Partner und wir freuen uns sehr darüber, dass auch heute diese Folge wieder von unserem Partner begleitet wird. Und der Partner ist...
Was ist denn noch unangenehmer, wenn man noch weitere 2 Augen dabei hat.
Du merkst, wie rot er wird.
E-Sport, komm.
Ivan, hast du schon mal eine Folge von einem Podcast gehört?
Von euch?
Ja.
Ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, nein.
Ja, siehst du, ist auch nicht schlimm. Pillow ist seines Zeichens der offizielle, also es gibt diesen EA Sports, it's in the game. Hm. Den gibt es, und Pillow ist die offizielle Stimme dieses Trailers.
Deutsche Version, ja.
Die deutsche Version davon. Macht das seit vielen Jahren hier für uns und auch offiziell fürs Spiel. Jetzt Peter nochmal danke für unseren Partner.
EA Sports. It's in the game.
Und das sind die Gründe, warum wir hoffen, dass Pillow bald wiederkommt. Oh, naja, ist dir jetzt schon unangenehm, ne? Falls du gehen
willst. Nee, also ich muss gerade dran denken, wie ein Kumpel von mir damals mit 12 oder so, habe ich gefragt, was sagen die denn bei dem Spiel oder so? Und dann hat er gesagt, EA Sports, it's Zidane Game. Hat er einfach Zidane reingebaut.
It's Zidane im Game.
Ja, genau.
Finde ich sehr gut, wir bleiben hier aber doch bei den Fakten und die gehören dann auch dazu, dass wir jeden Gast per Fragekatalog erstmal abprüfen müssen, ob er überhaupt würdig ist, Teil dieses Formates zu sein, Peter. Und das ist jetzt eine sehr persönliche Sache zwischen euch beiden. Ihr seid durch Höhen und Tiefen in Bayreuth gegangen, trotzdem musst du jetzt hart den Katalog durchgehen.
Wir haben 3 Fragen, aber keine Sorge, Nico, große Anbrüder, das ist. Was ist für dich der größte Moment der Fußballgeschichte gewesen?
Der Fußballgeschichte?
Ja. Hast du da was, eine persönliche, kann genau was ganz Persönliches sein, kann auch sein, sowas wie...
Also ich sag, ich habe 2 Sachen international, würde ich jetzt mal so sagen, für mich. Ne? Ich fieber ja immer für Deutschland mit und ich bin froh, einen deutschen Pass zu haben und alles schön und gut. Aber Kroatien in Russland 2018, die WM, das war für mich ein Sommermärchen, so wie für euch 2006. So. Es war unfassbar, wie die Mannschaft da, also das, wie die da gearbeitet haben und so, ne, die Spiele gezogen haben, immer alles ganz, 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 ganz eng entschieden in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen. Aber was ich jetzt auch denken muss, so deutschlandmäßig Eintracht Frankfurt, natürlich mit dem Euroleague-Sieg, weil meine ganzen Jungs und so, ich bin auch so ein Sympathisant von der Eintracht, von der SG. Aber so, was mich am meisten gepackt hat, glaube ich, war so Real gegen Atletico, Ramos 92. oder 93. Ich weiß gar nicht mehr, dieser Kopfball.
Oh, das holst du jetzt raus, Alter.
Ja.
Oh, ich war so, ich habe eine klare Abneigung gegen Real Madrid und eine absolute große Verehrung für Sergio Ramos. Für mich wahrscheinlich der größte Verteidiger der Fußballgeschichte, weil das so ein verdammter Drecksack ist und ich liebe ihn genau dafür. Aber in dem Spiel, ne? Ja. Ich bin auch kein Freund von Cristiano Ronaldo. Da war ich noch sauerer, weil Sergio Ramos ist der Grund, warum Real Madrid diesen Scheiß-Titel gewinnt.
100% gehe ich mit. Weil Ronaldo macht das 4. Tor und zieht dann sein Trikot aus, als ob er das Spiel entschieden hat.
Boah, ich war am Ende war es mir, ich war so ein bisschen pro Atletico. Ich liebe Simeone, ne? Der ist einfach, ich mag diese Leute, die alle Latten am Zaun haben, da am Platz. Mhm. Aber da war ich sauer. Da war ich richtig sauer auf Cristiano Ronaldo, dass er, wie er diese Inszenierung durchzieht, anstatt einfach die Fresse zu halten und im Prinzip auch in der Sekunde Sergio Ramos zu dem hinzugehen und sich bei dem Paaranschlag zu bedanken, dass der uns gerade hier den Titel gewonnen hat.
Ja, gehe ich voll mit. Also das war auch Ramos seine Willensstärke, so bei dem Kopfball so reinzurammeln. Aber ich bin halt übelst der Luka Modric-Fan, so seit der jetzt rausgekommen ist von Dinamo Zagreb. Und das war halt für mich halt auch so eine Genugtuung gegen Barca, also das Ding, gegen Atletico in der Verlängerung da, in der Nachspielzeit. Ja, war schon geil.
Schön ausgewählt.
Ja. Schöner. Jetzt springen wir dann doch zur zweiten Frage. Der größte Erfolg für dich als aktiver Fußballer. Und jetzt wird es auch spannend, ich muss dir vorstellen, die Frage stellen wir sonst an Leute, die ihre Karriere andersweitig in der Fußballwelt verbringen und nicht auf dem Platz. Von daher bin gespannt, was du sagst. Dein größter Erfolg als Fußballer.
Peter, das liegt doch auf der Hand, oder?
Also, ich hätte jetzt gedacht, du sagst die Rekordsaison im letzten Jahr mit Bayreuth oder das Spiel gegen Bayern München.
Der Wechsel zu Auer, nein, Spaß. Also jetzt wirklich, das letzte Jahr so in Bayreuth, wie wir aufgestiegen sind, wie das alles war. So, du weißt ja auch, wir haben da sehr viel Scheiße gefressen. Also wo ich gekommen bin noch 2017, ich kam ja damals aus Nürnberg und so und habe das ja auch mit einer Ausbildung nebenbei gemacht. Es war wie ein duales Studium für mich und dachte mir so, ich kann ein bisschen Regionalliga kicken und es wird eine kurze Geschichte, wenn ein Drittligist kommt, gehe ich wieder und Bayreuth, was will ich da so? So war es am Anfang, bin ich ehrlich. Aber am Ende, große Liebe hat sich da entwickelt und wie wir da aufgestiegen sind, das war natürlich geil. Also hast ja auch gesehen in der Stadt, so, das war für die Menschen auch voll die Genugtuung, dass du da in die dritte Liga aufgestiegen bist.
Hey, aber erklär mir mal, und keine Sorge, das ist jetzt keine Fußball-Romantiker-Frage, warum bist du dann gegangen?
Jetzt? Nach Auer?
Ja. Also von auch von Bayreuth weg, weil das klingt ja alles eher so nach dem Gefühl, okay, hier bleibe ich Totti-mäßig den Rest meines Lebens, weil hier bin ich angekommen. Aber das gibt es ja sehr, sehr selten im Fußball. Es gibt ja Gründe, die dich dann woanders hingetrieben haben.
Ja, natürlich denkst du in erster Linie so, der Trainer geht weg und du hast die Möglichkeit, mit ihm mitzugehen zu einem Verein, der gerade abgestiegen ist aus der zweiten Liga und du natürlich auch irgendwie hoffst, vielleicht noch mal einen nächsten Schritt zu machen, weil von der Struktur und allem ist, braucht man nicht reden, ist Aue größer als Bayreuth, aber natürlich tat mir das weh, da zu gehen, so, vor allem da, aber ich denke mal, lieber mit einem Aufstieg gehen als mit einem Abstieg. Also in einer guten Zeit ist immer besser zu gehen, glaube ich, vom Gefühl her. Und ich wollte es mir einfach selber nochmal beweisen, mit 29 Jahren nochmal so einen Vertrag zu unterschreiben und vielleicht noch einen nächsten Schritt zu machen. So, das waren die Beweggründe. Aber es war eine lange Entscheidung für mich auch, eine harte vor allem.
Ja. Wir werden heute vielleicht nochmal zwei, drei Sätze darüber sprechen können, aber ich finde es halt auch mal spannend und ehrlicherweise dann auch logisch, weil es dann der Fußballromantik so ein bisschen den Zahn zieht, weil am Ende ist es dann auch einfach dein Job und dazu gehört auch das Bestmögliche aus dem zu machen, was du an Talent und Möglichkeiten hast.
Eben, ja, das stimmt.
Dann die dritte Frage und danach geht es dann richtig los. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
In welcher Hinsicht?
Das ist eine
deine
geschlossene
subjektive
Frage.
Einschätzung.
Boah, also natürlich Trainingswoche, alles schön und gut, ne, so. Aber ich denke, dass, also wenn du jetzt in der dritten Liga schaust, jeder hat ja das Talent zu kicken. Oder auch in der Bundesliga oder in der Champions League, ne? Aber dann zählt auch oft für mich, finde ich, der Kopf. Also, dass du vom Kopf da bist, dass du voll fokussiert bist. Und das sind natürlich immer so Floskeln, die man raushaut, ne, aber manche haben es halt nicht. Das ist ganz einfach zu sagen.
Ja. Und wir haben es auf jeden Fall weniger als du, deswegen haben wir die dritte Liga in der Vita stehen. Aber schön, dass du da bist. Ich würde sagen, es ist offiziell approved. Ich glaube, so können wir arbeiten. Und so können wir auch in diese heutige Folge gehen, oder? Was sagst du?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe dir schon eine Auswahl an den Themen geschickt. Durch die führt Nico uns jetzt in souveräner Art und Weise. Und die sind Bundespotpourri aus nationalem und internationalem Fußball.
Denn das ist das. Ja, genau, wollte ich ja sagen. Das ist das, was wir hier jede Woche machen bei Wichtiges auf dem Platz. Wir suchen für euch da draußen die Dinge, die uns ein kleines bisschen interessieren und von denen wir glauben, dass sie neben den Ergebnissen vielleicht ganz spannend sind. Und das erste Thema wäre für mich eigentlich, was ich ganz gerne machen würde, der Typ der Woche. Das Kleingedruckte ist, in dieser Sekunde, während wir aufzeichnen, geht die Ballon d'Or-Verleihung los. Die ist in Paris, ne, Peter?
Absolut, in Paris, genau, 20:30 startet die Zeremonie der französischen Fußballzeitschrift. Komm, sag schnell, Nico. Die ja, das Ganze jährlich vergeben, ja.
Boah, du bist gemein. Wie heißt L'Équipe.
Ja.
Dort sind drei Kandidaten für den Ballon d'Or nominiert. Also die in Top 3 zu sein scheinen. Das ist ja noch nicht offiziell verkündet, ist alles so inoffiziell. Wir wollen deshalb mal ein kleines bisschen abwarten, ob wir es in dieser Aufzeichnung schaffen, offiziell den Ballon d'Or Titelträger als Typ der Woche mit einfließen zu lassen. Deswegen schieben wir das hinten an. Ivan, du bist Hip-Hop-Fan, oder?
Ja, brutal.
Dann gehen wir mit dir aber mal andersrum, weil das finde ich ehrlich eine Sache, die ist zwar nur in Anführungsstrichen das Fundstück der Woche, was wir sonst ans Ende setzen, aber ich finde, das ist heute etwas, worüber man mal ein bisschen reden muss. Hast du mal was vom Drake-Fluch gehört?
Ja, habe ich gehört.
Sehr gut. Fundstück der Woche, Peter?
Sehr gerne. Also Barcelona ja auch, reden wir gerne drüber natürlich. Immer finden sie ein Problem. Und ein großer Sponsor der letzten Jahre geworden ist Spotify. Die sind auf dem Trikot und ich glaube ja auch im Stadionnamen mittlerweile verewigt.
Genau.
Und anlässlich des letzten El Clasico, was vergangenen Sonntag war, sprich gestern, hat man sich überlegt, wir packen Drake bzw. das Logo seines Labels, die OVO-Eule, auf das Jersey von Barcelona und auch bei den Aufwärmtrikots war er am Start, weil er einfach genau der meistgestreamte Künstler auf der Plattform ist. Und genau, schlussendlich hat Barcelona verloren und der Drake-Fluch, der besagt einfach, wenn Drake mit jemandem postet, ein Foto macht oder Geld setzt, was er in diesem Fall auch getan hat, das geht nach hinten los, in den allermeisten Fällen. Hat auch seinen Ursprung im europäischen Fußball. Ja, mit Paul Pogba ging das Ganze so los. Das hat sich aber über Sportarten hinweg gezogen. Baseball, Basketball, Football. Hin und wieder natürlich, um Gottes Willen, gewinnt der junge Mann auch Geld und bringt auch mal Glück. Aber das Narrativ ist, der Drake-Curse, den gibt's wirklich.
Bist du abergläubisch, Ivan?
Ja, ich glaube an so Sachen schon. Also unterbewusst, ja.
Ja, so linker Schuh, rechter Schuh oder was ist bei dir immer?
Ja, also bei mir ist eher so, ich bin sehr gläubig auch, ne? Also ich bete vorm Spiel. Also jetzt nicht für einen Sieg beten ist Quatsch, aber so halt für die Gesundheit der Mannschaft und sowas, dass ich mich konzentriere und so in Sachen und einfach ja mit meinem Opa und meiner Oma auch im Himmel so Sachen halt, so Kleinigkeiten macht man schon, ja.
Und wenn du jetzt wüsstest, okay, ihr habt ein wichtiges Spiel und du hast mitgekriegt, okay, Drake übernimmt jetzt die Brust von Erzgebirge Aue. Was würdest du machen?
Ja, erstmal würde ich ein Foto mit ihm machen.
Nein. Safe.
Aber
und die Niederlage einkalkulieren, ne?
Ja, ich habe das gar nicht mal so auf dem Schirm. Ich weiß, dass es im Umlauf ist, so mit dem Curse, so, ne? Aber hier, ich weiß nicht, also. Ich glaube, da wird man so seine Späße machen, aber so Real gegen Barca, ob man da so jetzt sieht, dass Barca jetzt unbedingt gewinnen muss, weiß ich jetzt nicht, ne?
Nee, das Momentum ist ja schon auch auf Real-Seite so ein bisschen, man hat diesem Spiel auch wieder angemerkt, um zwei Sätze kurz dazu zu sagen, dass da schon, also A, die größere Qualität auf Real-Seite im Kader steht und vor allen Dingen auch so Kandidaten wie der gute alte Toni Kroos noch seinen 17. Frühling gerade hat, indem er nochmal ganz kurz zeigt, was für ein Weltklasse-Fußballer er ist. Ich finde das ziemlich beeindruckend, weil ich schon oft diese Todgesänge auf ihn gesehen und gelesen und gehört habe und auf einmal ist er derjenige, der dafür sorgt, dass dieses Spiel eine andere Statik bekommt, das auch in seinem Alter. Und das finde ich schon sehr stark.
Ich finde halt bei ihm so krass, dass Leute, die Ahnung haben von Fußball, loben ihn ins Unermessliche, aber Leute aus der Presse sagen, ja, er spielt zu viele Querpässe und das ist so ein. Aber macht es erstmal. Also jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass die einfachen Dinge sind die schwersten und der ist halt einfach gut und da braucht man nicht drüber reden. Das Spiel gestern war auch Wahnsinn von ihm. Also gestern war der schon Man of the Match für mich auch.
Ja, definitiv. Würde ich auch sagen, auch wenn er Valverde quasi die Lorbeeren für den Spieltag noch übergeben wollte. Aber ich finde, Toni Kroos hat das einfach sehr, sehr schön gemacht. Und damit ist er Teil von dem Fluch. Denn die Liste, die du schon gesagt hast, ist ja recht lang. Und vor allen Dingen europäischer Fußball ist gepeinigt dadurch. Da gab es irgendwie so eine schöne Liste.
Was war denn noch alles?
Also wie gesagt, es ging mit Pogba los, bei Arsenal war, bei Mailand. Es gibt so eine schöne Liste von 6-7 Fußballvereinen, die er besucht hat und Spieler, die Fotos mit ihm gemacht haben. Ja. Borussia Dortmund und ausnahmslos alle Mannschaften, die ein Foto mit Drake gemacht haben, haben das kommende Spiel verloren.
Krass. Apropos verloren, was glaubt ihr eigentlich, wie viel setzt so ein Drake? Also eine Kombi-Wette gesetzt?
Ich weiß es auch.
Ich habe es auch gesehen.
Okay.
Wie viel waren es? 800.000 kanadische Dollar?
$800.000.
Genau.
Auf Kombi-Wette.
Genau, die 1-1-5er-Quote bei Arsenal mitgenommen, die jetzt ja auch Tabellenführer sind gerade in der Premier League. Aber die Dreierquote, die ist dann nicht gekommen. Ja.
Es ist halt, aber wenn man mal ehrlich ist, ein halber Tag Streaming auf Spotify für den Künstler. Ne? Insofern
oder
ist
das nicht ganz oder so ein Ushuaia-Album nochmal droppen im nächsten Sommer und dann hat das Zehnfache drin.
Ja, genau. Ist ein lustiges Fundstück. Ich finde aber trotzdem, und das ist der andere Punkt dabei, weil den nennen wir dann Fluch zur Seite, so ein Rapper auf dem Cover, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auf dem Trikot vom FC Barcelona ist schon Flex, oder?
Ich finde auch, wie die es gemacht haben, mit von wegen das Logo nehmen vom Label. Also was auch nicht jeder einfach so erkennt, ne? Ich habe es gestern auch mit Freunden geguckt und dann gesagt, ey, check dir das, dass das Drake-Logo einfach so sozial angucken ist. Und dann so, oh nee, sehe ich gar nicht. Und das finde ich auch auf jeden Fall starker Move. Nur natürlich auch alles Spotify sagt, um Sport und Musik, Culture zusammenzubringen. Also auf jeden Fall eine gute Sache.
Versuch gerade im Netz so ein Trikot zu kriegen. Das hat mir nämlich heute Morgen, habe ich die Zusammenfassung nochmal angeguckt. Und dann hat es mich auf einmal getriggert, dass ich gedacht habe, eigentlich ist das doch das geilste Barcelona-Trikot, das du so aus Rap-Sicht dir besorgen kannst. Ein Barcelona-Trikot mit dem Drake-Label-Logo drauf.
Es ist doch gerade eh so ein Trend in der Modeszene, dass alle jetzt so mit Fußball-Trikots rumrennen, ne? Also ja. Vor allem in Berlin und so. Sieht man es nur öfter.
Ich glaube vor allen Dingen in Hip-Hop-Kreisen ja gehört es zum guten Ton. Da also gehört es zur Grundausstattung, was ich persönlich auch sehr gerne mag. Diesen generellen Flex von Trikots fühle ich auch. Ich habe mein eigenes, also das sind aber eher andere Sportarten, wo ich mittlerweile bin, weil bei Fußballtrikots mich meistens die Brust nervt und ich bin nun mal Fan von Werder Bremen und ich bin kein Fan von Wiesenhof. Und dann aber immer, um Werder Bremen zu supporten, ein großes Wiesenhof-Logo auf der Brust zu haben, hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann abgeturnt von Trikots war. Jetzt ist es mit Green Legend, ist es so ein bisschen ein anderer Weg. Da haben sie bei Wiesenhof auch einen schlauen Move gemacht. Mhm. Trotzdem bin ich, was Football-Trikots angeht, eigentlich eher da, weil das ist eine Nummer und ein Logo und eine Farbe und sowas alles. Und dann kommt dieses Drake-Trikot und fühlt sich auf einmal an wie, okay, das ist jetzt, das ist ein Fashion-Item. Da bin ich dann bei dir, Ivan.
Ja. Das find ich finde die Eule auch sehr nice. Also seit Jahren, wie er es aufgebaut hat mit dem Ovio und so. Das ist schon geil.
In diesem Sinne, unser Fundstück der Woche, der gute Drake und sein Fluch und das Trikot, freuen wir uns ein bisschen darauf. Am Sonntag gab es noch Entertainment pur. Und das ist der Moment der Woche. Ich mache immer die Brücken, damit du dann anfangen kannst zu reden.
Bei Bayern München gibt es gerne unterhaltsame Jahreshauptversammlung. Letztes Jahr, die war schon sehr spektakulär, hatten wir auch hier im Podcast als Thema. Und jetzt ging es dann nochmal um den Zusammenhang von FC Bayern München und der anstehenden WM in Katar. Und natürlich Bayern München, wichtiger Geldgeber da ist Qatar Airways. Und auch innerhalb des Vereins gibt es eben verschiedene Meinungen zu dem Umgang und die Art und Weise, wie man die anstehende WM beleuchtet. Uli Hoeneß' Meinung kennen wir, spätestens auch seit dem letzten Anruf in Doppelpass, wo er nochmal deutlich gemacht hat, dass er das dort alles weniger kritisch sieht und auch der Meinung ist, man hat die Vorteile überwiegend klar und auch Bayern München tut da eine gute Rolle auf. Und jetzt war es zuletzt so, dass er nochmal betont hat, die Jahreshauptversammlung ist ja nicht Amnesty International und man könnte auch gerade als Vorstand nicht sagen, ob man mit Qatar Airways weiter zusammenarbeiten möchte, ja oder nein. Aber es war eher so formuliert, wir wollen gar nicht sagen, nein, machen wir nicht. Und auch da tun sich innerhalb von Bayern München eben verschiedene Lager auf. Sag du mir schnell, wer hat da gegen wen gewettert?
Ja, am Ende, also Uli Hoeneß meinst du oder ja. Wer? Also das Ganze hat ja so ein kleines bisschen eine längere Geschichte, die aus der letzten Jahreshauptversammlung und dem auch ähnlich langen Vertrag und Diskussion über Katar-Verträge von Bayern München ihre Grundlage hat. Und Michael Ott, seines Zeichens Anwalt und Kritiker der Führung von Bayern München, hat schon letztes Mal versucht, den Antrag zu stellen, ob man die Verträge mit Katar auf den Prüfstand stellt. Und dann hat letztes Jahr Präsident Heiner einfach hinten raus einfach diesen Wortbeitrag, diese Wortmeldung abgelehnt mit, ja, ist ja auch spät langsam, wir müssen den Bums hier auch mal beenden und hat dann einfach die Jahreshauptversammlung beendet, weil er nicht drüber reden wollte. Was ja mit Verlaub das Dümmste ist, was du eigentlich machen kannst, was dann nämlich dazu geführt hat, dass der ganze Saal durchgedreht ist, weil halt einfach das zumindest eine Handvoll Fans gab, die gerne darüber sprechen wollten und das zur Diskussion stellen wollten und wie unbereit man zu Diskussion war, hat dann dazu geführt, dass man lange drüber gesprochen hat damals. Das hat dann dieses Mal geändert und wollte keinen Antrag stellen, sondern wollte einen Fragenkatalog an das Präsidium stellen. Hat das dann auch gemacht, was auch dazu geführt hat, dass also keine wirklichen tiefgründigen Aussagen und wir waren nicht dabei und wir können es noch nicht sagen und mal gucken. Pipapo, also alles recht schwammig gehalten am Ende wurde und man damit auch logischerweise keine klare Kante von der Führung von Bayern München gegen Katar kriegt, was auch ehrlicherweise, also in Anführungsstrichen hoffentlich, keiner vorher erwartet hat, weil das Quatsch ist, das bei dieser Jahreshauptversammlung zu fordern. Aber, und dann kommt der eigentliche Punkt und darum Moment der Woche, dass Uli Hoeneß ja schon vor 2 Wochen oder so bei uns Typ der Woche war, weiter an seinem, mit einer eigenen kleinen Schaufel an seinem eigenen Denkmal sitzt. Jetzt hast du ja in Bayern schon Fußball gespielt, du warst bei 60, ne? Ja. In Bayreuth, du bist noch ein bisschen näher dran, Stichwort Weißwurst-Äquator an Uli Hoeneß und dem der Statue, die er sich da in München aufgestellt hat. Der Schatten ist schon ziemlich groß, ne? Oder was ist dein genereller Eindruck auf das Lebenswerk von Uli Hoeneß?
Also natürlich, ne, mit dem ganzen Steuern hinterziehen und so hat er sich so ein bisschen seine Legacy so kaputt gemacht, so in der Öffentlichkeit, aber man darf nicht vergessen, so er hat Bayern München gemacht. Also das, man muss ihm da den Respekt geben. Also mir ist es auch klar, dass er nichts gegen Katar sagen wird, weil natürlich die das Geld geben und was will er da auch sagen, ne? Aber so. Ich verstehe es auf einer Seite aus Vereinssicht, dass du da jetzt nicht gegen die Leute schießt, die dich da auch ein bisschen füttern. Aber ja, so für uns ist es natürlich, also der wird wahrscheinlich auch sagen, wenn der Vertrag aufgelöst wird, irgendwann mal wird er vielleicht auch irgendwas gegen diesen, also wird er dagegen noch was sagen. Also kann ich mir vorstellen, aber jetzt in der Situation nicht.
Fakt ist ja, er hat sich quasi dann rund um das Ganze auch noch, also während dieser, und das ist ja eigentlich der Punkt, um den es dann auch so ein kleines bisschen geht, mit dem Ott sich noch ein Wortgefecht geliefert, indem er ihm quasi vorgeworfen hat oder ihn angeschrien hat, dass sein Auftritt, also der von Ott in Anführungsstrichen peinlich war und dass der Fußballclub Bayern München, dass nicht die Generalversammlung von Amnesty International. ich formuliere es mal.
Du hast eine Punchline, ja.
Ja, ich, jetzt eher. Ah, schwierig in meinen Augen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt sagt, aber ich bei einem offensichtlichen Thema, und Katar ist Streitthema, dann, Ivan, musst du gleich mal nochmal zwei Sätze dazu sagen. Aber dann auch noch mit so viel Dünnhäutigkeit auf das Ganze zu reagieren, anstatt einen souveränen Umgang mit einem klaren Kritiker zu haben, zeigt so ein bisschen, dass dann, also meinen Augen subjektiv von außen betrachtet, da ein bisschen viel Majestätsbeleidigung in einem autoritären Staat stattfindet, der Bayern München offensichtlich ist. Zumindest nach dem Selbstverständnis von Uli Hoeneß, was aber de facto nicht der Realität entspricht. Weil wir nun mal mit Katar ein Thema haben, das die Leute polarisiert. Hast du eine Meinung zu dieser WM? Das würde mich mal interessieren, weil du als Sportler, es ist ja noch wieder was anderes, und ich sage ich gleich noch zwei Sätze zu, aber erste Frage, hast du eine Meinung zu dieser WM in Katar?
Ja, ich habe eine Meinung, und ich finde das einfach Quatsch, weil Katar einfach in der Fußballwelt gar nicht stattgefunden hat, also bis jetzt. Also ich weiß nicht, was für eine Geschichte die haben. Das ist für mich auch irgendwie behindert, das in einem, keine Ahnung, in einem Winter eine WM anzuschauen.
Ja.
Also ich fühle es einfach gar nicht so. Klar wird man sich das auch bestimmt anschauen, aber es hat halt nicht diesen Effekt wie jetzt zum Beispiel eine WM im Sommer, ne? Wenn alle draußen sind und es wird gegrillt und es ist einfach nicht so dieses Feeling da. Also geht ja bald los in einem Monat, oder? Ja, Monat und halb.
Ja, genau.
20.11.
Ja, ich fühle es halt einfach noch gar nicht. Also das ist so meine Meinung dazu.
Aber wirst du es gucken?
Ich werde sicher Spiele anschauen, aber ich muss auch sagen, WM ist trotzdem nochmal was anderes, aber ich finde auch so, es ist eine komplette Reizüberflutung von Spielen, auch für mich so, wenn du jeden Tag beim Training bist und dann hast du manchmal auch gar keinen Bock, irgendwie noch ein Spiel anzuschauen aus der zweiten oder ersten Liga, und dann willst du einfach mal deine Ruhe auch haben. Also das ist so meine Meinung dazu ja auch.
Ja, ich bin mal gespannt. Es gibt natürlich innerlich große Diskussionen rund um Katar, und ich bin auch ziemlich sicher, dass rund um das Turnier da auch noch viel mehr in den Medien stattfindet. Es gibt ja Diskussionen über, boykottiert man oder nicht. Und da gab es, ich glaube, ich habe mich mit Benny Adrian mich länger drüber unterhalten und auch in zwei anderen Punkten dazu eigentlich eine ganz interessante Haltung, dass selbst Benny Adrian, Viva Con Agua Gründer und damit natürlich klar Gegenpol zu dem Grundprinzip von Katar, meinte, man kann ja die Profis, die Fußballer jetzt nicht darum, also das ist total falsch, die zu instrumentalisieren, die ihr ganzes Leben darauf sich vorbereiten, ihre ganze Karriere, irgendwann eine WM zu spielen, und dann spielen sie eine WM und dann sollen sie es nicht dürfen, weil halt die Grundpfeiler andere sind. Den Punkt fand ich sehr interessant, weil ich natürlich einen inneren Konflikt auch darin habe, inwiefern das darüber sprechen, was wir hier im Podcast sicherlich auch machen werden, zu viel oder zu wenig Support ist, dann kommt wieder die Frage nach Menschenrechten und Dialog und so, das ist zu komplex, um es jetzt hier aufzumachen. Aber Fakt, dass es für die Sportler an sich ja einfach nur eine Weltmeisterschaft ist, die jetzt sehr politisch aufgeladen ist. Und dann wiederum verstehe ich, um uns zu unserem Moment zu der Woche gekommen, nicht, dass Uli Hoeneß nicht das sieht und nicht das versteht und es so abkanzeln will, sondern den vernünftigen Dialog nicht einfach sucht.
Ja, es ist, ich denke mal, so der Punkt von dem Kollegen da, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Das ist, wobei es beim Fußball noch eine andere Sache ist, wie zum Beispiel Olympia oder sowas, ne? Also, ja, wenn du jetzt nur dich 4 Jahre vorbereitest auf diesen Wettkampf, du hast ja trotzdem eine EM, Champions League und mediale Präsenz so, aber eine WM, das würde ich auch, also wenn ich jetzt eine WM spielen müsste in Katar, ich würde sofort dahin fliegen, bin ich ganz ehrlich. Also nur wegen dem WM-Feeling so, ne, dass du eine WM gespielt hast, aber so Außenstehende, vor allem auch so, die Politik und so, die verstehen das natürlich nicht, aber du als Sportler hast halt nur eine gewisse Zeit zu funktionieren, ne?
Peter, Pillard ist nicht da, du musst dich häufiger mit einbinden hier ins Format.
Ach so, ich höre.
Er hört nämlich sonst immer ziemlich viel zu.
Stiller Teilnehmer.
Ja, genau,
was Sportler sich da mir vorstellen kann, ist, dass du ja vor allem auch so in der Winterpause eine WM zu spielen, weißt, es wird so abgefrühstückt irgendwie, nach dem Motto, du spielst deine Hinrunde, kommst dann aus einer ganz verschiedenen Situation, aus deiner eigenen Mannschaft, aus der Liga eben dann nach Katar eingeflogen, bist da in einer komplett anderen Realität, was Klima, Gesellschaft etc. angeht. Und kommst dann zurück und spielst irgendwie noch eine Rückrunde und bist dann eben nur noch Protagonist dieser politisch aufgeladenen WM. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie angenehmere erste WMs gibt für die kommenden jungen Talente, die da jetzt eben aktuell hinreisen werden und spielen werden. Ja.
Ich bin mal gespannt, ob Uli Hoeneß weiter fleißig an seinem eigenen Denkmal rüttelt, wie er es gerade macht. Denn ich finde, was ich schon meinte, den manchen Auftritt davon ein bisschen unglücklich, vor allen Dingen, weil es sich manchmal auch so anfühlt, als wäre es aus einer bisschen vergangenen Zeit. Aber
ja, der Uli Hoeneß, der versteht sich doch so als der Botschafter des kleinen Mannes, der dafür sorgt, dass alle ein Spektakel auf dem Platz bekommen. Und ob das jetzt ist für 8 Euro in der Südkurve oder für was auch immer für Preise in Katar, ne?
Also, und für die Scheißstimmung seid ihr doch selbst verantwortlich.
So nämlich, ja.
Was er aber da zweifelsohne gemacht hat, das hast du richtig gesagt, Ivan, er hat auf jeden Fall den FC Bayern zu diesem Machtmonopol in der Bundesliga gemacht, was es heute ist. Und man kann ja sagen, die ganze Bundesliga wird beherrscht vom FC Bayern München. Aber ein kleines gallisches Dorf in Berlin-Köpenick wehrt sich fleißig dagegen und ist Tabellenführer mit Abstand übrigens und damit unser Team der Woche.
Peter, willst du was sagen?
Von den letzten fünf Spielen 4 gewonnen, ne? Ja.
Er hat nebenbei Recherche gemacht. Ich habe gedacht, ich habe ihn schon wieder dabei bei ertappt, wie er nebenbei bei Lieferando sich gerade Abendessen bestellt hat. Oder so.
Nee, es gab eben schon Abendessen. Aber ich kann dir sagen, genau, Union Berlin hat zuletzt gegen den BVB gewonnen. 2-0 und schlägt damit auch Vereine, denen wir vor der Saison noch mehr zugetraut hätten. Und genau, will einfach nicht Platz machen da oben. Freiburg langsam hat sich überholen lassen von Bayern. Keine Ahnung, was da los ist. Ob die über eine Trainerentlassung nachdenken.
Ja, aber ich glaube auch. Ja. Ich habe auch nach dem Wochenende 5-0 gegen Bayern. Ich finde auch, Streich muss langsam zur Diskussion gestellt werden. Das ist nicht mehr der SC Freiburg, den wir kennen. Aber ey, wir haben Team der Woche dieses Mal Union Berlin, weil, und ehrlicherweise kann ich mir ein kleines bisschen auf die Schulter klopfen, sie jetzt ein paar Wochen da drauf sind und wir sie nicht gleich bei der ersten Tabellenführung draufgesetzt haben, sondern uns allen hier im Team klar war, sie bleiben länger da oben. Fußballprofi, Ivan.
Ja.
Kannst du mir erklären, warum Union Berlin Tabellenführer ist?
Ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ich dachte, es ist so eine Momentaufnahme, so, aber jetzt klatschen sie mal so einfach mal Dortmund weg. Ich würde auch sagen, das ist einfach, das ist gut gearbeitet die letzten Jahre. Das kommt nicht von irgendwo. Wie Kontra K sagen würde, Erfolg ist kein Glück, ne? Nee, aber das, ja, keine Ahnung. Also ich finde die Mannschaft, ich habe es ja auch in Chemnitz angeschaut. Ich wohne ja hier und ein Kumpel von mir spielt bei Chemnitzer FC. Und die haben im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Union gespielt. Und es ist halt so eine körperliche Mannschaft, ne? Also die haben nur Büffel da drin. Das ist vom Torwart, gut, Torwart ist noch der Schmächtigste, würde ich jetzt mal sagen, aber die anderen, wie die alle da auch marschieren können, auch ein Trimmel und also ich finde es eine geile Mannschaft und man merkt auch, dass da ein Plan dahinter steckt und es kommt nicht von ungefähr, dass sie da jetzt oben stehen.
Ich mag's. Denn, guck mal, deswegen so ein bisschen die Frage an dich gestellt. Du kannst schon eine Mannschaft aufstellen, so von außen betrachtet, was ich auch immer dann gerne mit meinen Kollegen in anderen Formaten mit analysiere, wo die Qualität einfach dafür sorgt, dass du besser bist als der Gegner. Und auf lange Sicht setzt du dich durch. Aber Union Berlin hat die letzten Jahre, und Freiburg gehört genauso dazu, und ich hoffe, der große SV Werder Bremen wird es die nächsten Jahre auch sein, dass du eine Mannschaft zusammenstellst, die auf dem Papier nicht wirkt wie eine Mannschaft, die auf die Plätze gehört, auf denen sie stehen. Und bei Union Berlin war es die letzten Jahre, wo sie es dann immer zweifelt so schön geschafft haben, sich in die schon europäischen Wettbewerbe hineinzuspielen, haben sie es mit einer Truppe gemacht, die wirkte wie eine komplette zusammengewürfelte Kombo aus Leuten, die von allen anderen an der Raststätte rausgelassen wurden, weil keiner mehr sie haben wollte. So Rani Khedira, liebe Grüße, war jetzt nicht so auf der Karriereleiter so unterwegs, dass man gedacht hat, das ist jetzt ein Must für jeden Bundesliga-Verein im oberen Drittel, dass er Khedira braucht. Und auf einmal, Oczipka, das Gleiche. So, alles so Namen, die Liste ist lang. Ich kann mich auch an, also ich musste ja nochmal die letzten Kader, die letzten 2-3 Jahre achten. Da waren so viele Namen drin, von denen ich gedacht habe, ey, und du bist oberes Drittel Fußball-Bundesliga und der Kader, den wir jetzt haben, ist im Prinzip wieder genau das Gleiche. Und Ivan, du hast jetzt ja schon ein paar Sachen hinter dich gebracht und du hast ja auch mit guten Trainern gearbeitet, du hast Erfolge gefeiert, du hast gescheitert. Hast du am eigenen Leib, kannst du gespürt und kannst du erklären, wie viel Wert der Trainer für so eine Truppe hat? Auch für das eigene Niveau?
Ja, also der Trainer ist brutal wichtig für die Mannschaft, vor allem auch, wenn er so lange arbeiten kann. Also man sieht es ja immer wieder bei anderen Trainerkollegen, jetzt zum Beispiel Mikel Arteta oder so bei Arsenal. Du musst die oder Christian Streich ist auch ein gutes Beispiel. Der ist ja auch mit Freiburg abgestiegen und die haben ihm die Zeit gegeben. Und das finde ich halt geil bei Berlin, dass sie da so ein bisschen ihm auch Zeit geben, auch wenn es mal nicht läuft und so. Aber das, also das kann man, das ist jetzt krass gesagt, so, ne? Die sind ja nicht abgestiegen, das ist am Anfang, aber jetzt mausen sie sich zu einem Top-Kandidat da in der Bundesliga. Und ja, also der Trainer, der macht es richtig gut. Und auch die Transfers, die holen, das hat ja Hand und Fuß. Also das passt ja alles in seinen Stil. Auch der Stürmer, ich weiß seinen Namen jetzt nicht mehr, der von Basel kam, oder? Oder von Young Boys Bern? Der Büffel vorne.
Ja, genau. Maximal unangenehm, dass ich es jetzt gerade auch nicht weiß, aber.
Ich habe gerade die Kaderliste auf, aber ich bin auch nicht sicher. Meinst du Becker?
Nee, Gerardo Becker ist ja länger da.
Wo ist er? Siebacho. Aber der hat einen anderen Namen. Der hat doch einen Spitznamen, bin ich doof? Jordan, genau.
Ja, genau. Also so Spieler, wenn du halt so holst, guck mal jetzt auf der Bank auch hier Vogelsammer oder wie heißt er, der auch bei Sandhausen war lange.
Jetzt fange ich an, unseren Kader hier vorzulesen.
Ja, genau, das ist gerade unangenehm.
Wir verkacken hier regelmäßig mit dir, weil wir den kompletten Kader von Union Berlin nicht auswendig können.
Der auch bei Saarbrücken war, das weißt du doch, Peter. Ich weiß deinen Namen.
Komm, Peter, für Peter, sag doch jetzt.
Seit wann ist er da?
2 Jahre, glaube ich. Warte, ich muss mir das selber jetzt aufrufen. Das kann ja auch nicht sein, dass ich das jetzt auch nicht weiß.
Ja, jetzt kommt der unangenehme Teil dieses Formats.
Ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, dass du halt trotzdem bei den Transfers Hand und Fuß hast. Also wirklich, also 1:1 dieselben Spielertypen, Büffel.
Genau. Ja. Und das finde ich nämlich ziemlich krass, dass die es so hingekriegt haben.
Behrens. So, jetzt haben wir es.
Ich wollte auch, genau, du meinst Kevin Behrens, ja.
Ja, genau.
Ja, und für mich sind so Kandidaten wie Kevin Möwer, der jetzt keine große Rolle spielt, Ex-Bremer, aber Levin Öztunali, der auch eine große Rolle gespielt hat, dieser Seguin, der früher bei Fürth gespielt hat, jetzt auch Yannick Haberer, Rani Khedira, Christopher Trimmel, also Nico Gieselmann, ja, Robin Knoche, das sind alles Namen. Paul Jäckel, ja, zusammen ergeben sie voll Sinn und Marktwerte steigen und sie sind alle mal stärker. Aber individuell bei ihren Vereinen waren sie jetzt nicht so, dass du gesagt hast, okay, daraus kannst du jetzt einen Tabellenführer zusammenbauen. Und das finde ich das Faszinierende an Union Berlin. Wir haben im Fußball Beispiele dafür und ich weiß nicht, wie die Spielvereinigung Bayreuth aufgebaut war. Wart ihr eigentlich Favorit auf die Meisterschaft?
Ich würde jetzt nicht sagen. Also wir waren auf jeden Fall angesehen, dass wir in den Top 3 landen werden. Aber ich glaube, das ist so vor der Saison. Peter kann es sicher bestätigen, unter Haching und hier
Schweinfurt
und Bayern. So, das waren die Vereine, wo es hieß, ja, die werden aufsteigen. Bayreuth wird irgendwo dahinter sein. Und die haben dann schön vor der Saison auf dem Papier haben sie ihre Favoritenrolle zugeschoben und wir haben dann zugeschnappt, würde ich sagen.
Ja, und dem misst du ja auch viel Trainer zu, ne? Hast du ja gesagt, dass der in der Situation dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft nochmal vielleicht ein anderes Gesicht oder eine andere Dynamik bekommt.
Ja, aber es ging ja auch mit Timo auch über 2-3 Jahre so. Also als er gekommen ist, hat es ja auch erstmal gedauert, 5-6 Spiele, bis das ganze System greift. Und dann holst du dir zusätzlich die Spieler immer wieder pro Saison, die neuen, die dann reinpassen. Und er hat auch immer sich selber so ein bisschen Regionalliga Liverpool verglichen. So, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber Kloppo hat ja auch erste Saison stabilisiert, dann zweite Saison oben mitgespielt und dann dritte, glaube ich, Premier League. Naja, da war das, glaube ich, noch mit City, noch mit dem einen Punkt Unterschied oder zwei. Wenn du da einen Fortschritt siehst, und das siehst du ja auch bei Union Berlin, und die dem die Ruhe geben und die Fans das auch honorieren, dann kannst du dir langsam eine gute Mannschaft aufbauen und so ein Mannschaftsgefüge, das heißt ja nicht umsonst Mannschaftssport, also deswegen kannst du noch so viele individuelle Klasse haben, siehst du ja auch bei Dortmund, es ist zu unkonstant und manchmal sind so, sage ich mal, auch Rollenspieler auch sehr wichtig, wenn die von der Bank kommen und ihre Rolle wissen und nicht Leute, die dann von der Bank aus auch Stunk machen und ja.
Ich
würde sogar sagen, dass Bayreuth, als sie aufgestiegen sind, eher so eine Truppe war von vielen, die man auch schon abgeschrieben hatte. Also viele Leute, die schon dritte Liga lange gespielt hatten oder auch hier und da sogar mal eine Saison zweite, die dann eben zu Bayreuth gekommen sind. Und das war für mich also das Spirit von wegen, du trommelst nochmal so die Jungs zusammen und sagst, ey, habt ihr nicht nochmal Bock aufzusteigen? Was dann eben auch geklappt hat, knapp vor eben jungen Teams wie bei München 2 zum Beispiel.
Weißt du noch die Playoffs in der Regionalliga, wo als Corona war und so?
Ja, ich war da.
Genau, ja. Ich war ja Kapitän im ersten Spiel gegen Schweinfurt und dann hat der Trainer gesagt, einfach so, ja, sag was, sie waren jetzt vor dem Spiel, so 5 Minuten vor Anpfiff und ich so im Bus überlegt, gell, und dann habe ich genau das gesagt, was du auch gesagt hast, dass wir eine Truppe sind aus vielen Jungs, die aus der zweiten sind, keiner hat es uns irgendwie zugetraut und bla und hab das so irgendwie so voll aufgebaut und ich dachte mir so, geile Ansprache, gell, denkst du so, ja, jetzt hast du die richtig eingeheizt, die Jungs und alle rasten so aus und so und gehen raus und auf einmal hättest du in der ersten Halbzeit, glaube ich, jeden auswechseln können, hätten 7-0 führen müssen, Schweinfurt. Und dann ist mir dieser Spruch um die Ohren geflogen beim Trainer. Und er sagt, ja, Ivan, schön und gut, aber da musst du das auch am Platz sein. Ja, ist scheiße gewesen dann.
Ey, du hast zwischendurch kurz Arteta angesprochen. Ich finde gerade ziemlich beeindruckend, ich habe das nämlich nochmal mir hier angeguckt, Arsenal London und dieser Trainer zusammen arbeiten jetzt seit 4 Jahren zusammen. Oder in der 4. Saison und sind davon 2-mal 8. und 1-mal 5. geworden. Und trotzdem ist er immer noch da und jetzt dominiert er die Premier League mit 9 Siegen, nur einer Niederlage. Urs Fischer und Union Berlin, also es gibt viele Beispiele dafür, dass, also und das wollte ich noch dazu sagen, der Kader von Arsenal ist jetzt, das ist gut, das ist spannend, da sind Talente drin. Es ist stark zusammengestellt, aber es ist jetzt nicht die Übermannschaft, die du sonst im Moment von anderen Vereinen siehst, wie Manchester City oder PSG, obwohl sie eher trotzdem auch eine Menge Geld auf dem Transfermarkt ausgeben und ein großes Transferminus haben. Aber du merkst, da hat man dem Trainer Zeit gegeben und hat eine Mannschaft zusammengestellt und das mag ich gerade voll gerne, solche Geschichten, die zeichnen so ein bisschen den Fußball aus. Und deshalb bin ich gespannt darauf und die letzte Frage an euch beide, was glaubt ihr, wo landet denn Union Berlin, unser Team der Woche am Ende dieser Saison? Was glaubt ihr? Realistische, ernsthafte Einschätzung. Quoten habe ich schon gecheckt.
Boah. Peter, fang du mal an. Was sagst du?
Ja, Euroleague. Auf jeden Fall. Also ich glaube, schlechter als Top 5. Also die waren ja auch, glaube ich, ne, dieses vierte Saison gerade. Ich glaube, die waren ja einmal 5., 7. und den ersten Saison 11. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die weiterfallen als Platz 5.
Vor allem, wenn du überlegst, nach 10 Spieltagen 23 Punkte ist schon eine Nummer, ne? Also. Ja. Ja, also ich bin halt gespannt, wie es bis zur Winterpause ausschaut, ob da jetzt noch vielleicht ein Einbruch kommt oder nicht, aber für mich wirken sie sehr stabil, weil auch irgendwie kaum Gegentore gefressen werden und ja, wie gesagt, die spielen einfachen Fußball, die machen ja jetzt nichts Besonderes, ne? Also das ist, aber ich könnte mir auch Euroleague vorstellen, bin ich ganz ehrlich, aber da sind halt noch einige Vereine, die halt auch unzufrieden sind. Jetzt zum Beispiel Dortmund oder Leipzig, ne? Die gehören da jetzt auch nicht hin auf die Tabellenregion, sage ich mal. Deswegen, ja, so, ich will sogar sagen 7., 8. Platz. 7., ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht.
Ich finde es spannend. Ich habe irgendwie im Gefühl, Leverkusen kackt ab, Leipzig wird schon noch kommen, Dortmund wird sich auch irgendwann aufgrund von individueller Klasse noch wieder näher ranschieben. Aber ich mag diese Geschichte dahinter, dass Union Berlin einfach vielleicht ein bisschen länger in den Top 4 bleibt.
Ja, die sind eigentlich der Big City Club, ne? Jetzt. Ja.
Das stimmt allerdings. Stellt euch mal die Geschichte vor, Union kommt in die Champions League und Hertha BSC Berlin darf ich nicht sagen. Hertha BSC steigt ab, nicht Berlin. Es ist nicht Hertha BSC Berlin, es ist Hertha BSC. Kriege ich euch noch um die Ohren.
Das wäre witzig auf jeden Fall, aber ich mit Hertha glaube ich, dass die auch einen guten Trainer jetzt haben mit Sandro Schwarz. Also ich glaube, das könnte fruchten, aber dem musst du halt auch Zeit geben, würde ich jetzt so behaupten.
Die kriegt man bei Hertha in der Regel ja immer, aber ich sehe das ähnlich wie du, da könnte sich was draus entwickeln. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das, was da kommt. Wir haben einen Werbepartner, haben wir schon gesagt, und der heißt, du musst nochmal ran, Peter.
EA Sports, it's in the game.
Und normalerweise ist es der große Platz, auf dem Pillow von seinen Erfahrungen aus Weekend League und sonstigen SBCs oder sonstigen Dingen da sprechen kann. Und ehrlicherweise, Peter, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich würde mich aufs übelste Glatteis begeben, wenn ich jetzt anfange, groß hier drüber zu reden. Alles, was ich mitgekriegt habe, und das ist die wichtigste Info, die ich diese Woche in unserem FIFA-Blog erzählen möchte, ist, dass Niklas Füllkrug Player of the Month geworden ist und ich hoffentlich mir von Leuten in meinem Umfeld, die dazu in der Lage sind, diese Karte zu besorgen, damit ich mit Niklas Füllkrug mein FAT-Team aufbauen kann, was ich dann machen werde. Und damit werde ich bis zum Saisonende durcharbeiten mit Niklas Füllkrug im Sturm. Aber Ivan, ich habe gehört, du bist auch FIFA-Experte.
Ja, Experte würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe eigentlich mir geschworen, ich werde es ihm nicht mehr kaufen, weil zu viele Konten. Ich habe mal auch, also in Nürnberg damals habe ich Weekend League gespielt, da gab es noch 40 Spiele. Habe ich um 2 Uhr nachts irgendwie einen Controller geschmissen. Dann hat der Nachbar dran geklopft an die Wand und dann kam irgendwie eine Woche später ein Brief von der Verwaltung wegen einer Abmahnung wegen Ruhestörung, weil ich ihn zurück angebrüllt habe und ja, also ich habe es jetzt auch gestern versucht, mal ein bisschen zu spielen wieder und ich stand dann 9-2 und dann habe ich aufgehört, weil mir das einfach zu dumm ist. Also da wirst du einfach so aggressiv. Es gibt kein Spiel, was dich mehr sauer macht als das. Ich würde es dir auch nicht raten, selber zu spielen, auch wenn du mit Niklas Füllkrug kriegst.
Das ist original. Schutz, ja. Bestes Statement in unserem Werbeblock hier. Für unseren Partner. Spielt es nicht. Es macht euch nur wütend. Aber es ist lustig, diesen Satz habe ich schon oft gehört. Ich kenne genug Geschichten von Menschen, die mir erklärt haben, sie müssen dieses Spiel ab und zu mal von ihrer PlayStation deinstallieren, weil sie sonst nicht klarkommen in ihrem Leben, um dann aber wie Süchtige halt trotzdem wieder zu installieren und weiterzuspielen. Und ich freue mich ja, also ich halte mich von FIFA Ultimate Team ja immer so ein kleines bisschen fern. Ich glaube, das macht mich noch wütender. Ich freue mich insgesamt auf unsere Backspin-Liga, die wir spielen werden. Und ich glaube, mit einer gewissen Naivität auch Weekend oder wie das jetzt heißt, da spielen. Also weiter wieder ein bisschen einzutauchen, weil ich halt nichts erwarte. Ich will eigentlich ehrlicherweise nur gegen meine Freunde oder gegen meine hier Mitglieder im Team spielen, die alle regelmäßig verhauen. Peter, du bist ja auch in der Liga, du kriegst dann auch eine Reise von mir. Und dann ab und zu Pillow damit aufziehen, dass ich ihn irgendwann mal geschlagen habe. Und das reicht mir dann eigentlich auch schon.
So. Also Pillow ist der erwachsene Mann bei uns in der Runde, der dann erzählt, ich habe jetzt die und die Karte und ich habe letztes Wochenende 36 Spiele gemacht. Das war wahrscheinlich die beste positive Neuigkeit, die wir hatten im FIFA-Blog, dass die Weekend League reduziert wurde auf 30 Spiele. Ja,
genau. Aber der Weg dahin ist weiterhin steinig. Leute, schwacher FIFA-Blog, ich sehe es ein. Ich werde dafür sorgen, dass wir nächste Woche durch Pillow hier die komplette Breitseite bekommen.
Warte mal ganz kurz. Wir haben hier einen Gast, der in FIFA zum ersten Mal drin ist jetzt dieses Jahr und du sagst,
zum
du willst nicht kaufen.
Zum zweiten Mal, Peter. Falsche
Verzeihung, Verzeihung. Boah, warte. Warst schon mal drin.
Stimmt! Du immer als erstes deine Karte kaufen und dann um dich herum ein Team aufbauen oder was? Was machst du?
Ich selber?
Ja.
Ja, ich hab mich auf der Bank auf jeden Fall. Und dann, wenn ich dann für so 2-3-0 und der Gegner mich provozieren will oder irgendwas, dann wechsle ich mich selber ein.
Und
einfach nur zum Flexen.
Ja, und wie zufrieden bist du mit deinen Werten?
Das wollte ich auch fragen.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, die bewerten mich schlechter. Also ich bin sogar gut von den ganzen Spielern aus unserer Mannschaft. Da habe ich einen guten Speed für einen Zehner. Ich glaube 76 oder sowas.
Warte, ich bin auf deiner Seite gerade. Ist das krass, wenn man sich selbst so kompletter sehen kann. Ja.
Ja.
Ja, Sprint Speed hast du 75, ja.
Und ja, ich mach's auch mal jetzt mal auf, um zu gucken, aber so die anderen Werte, das ist ja meistens, also defensiv 30 ist ja Quatsch mit Soße. Und dann auch so Physis geben die mir 48. Ich weiß, ich bin klein, aber ich kann meinen Körper gut einsetzen. Also, nee, aber man ist da glücklich, einfach drin zu sein. Es ist eine coole Sache, so, aber im Endeffekt kannst du da auch nichts mit verkaufen. So. Das ist. Ja, kann man schon flexen mit, ja.
Deswegen gibt es ja die Option, dass jeder Hans und Franz sich selber immer irgendwo als Charakter einbauen kann. Du brauchst das nicht. Du kannst sagen. Erzgebirge Aue. Zack, ich guck kurz nach, da bin ich. Aber ist da eine bronzene, silberne Karte? Oh Gott, jetzt lege ich mich auf.
Das ist so eine special bronzene Karte. Das hat mir irgendeiner aus der Mannschaft erzählt. Die spielen das viel mehr, die Jungs. Aber keine Ahnung. Das ist schon eine coole Sache.
Ja.
Aber ja, ich spiele nicht mit mir, keinen Fall. Da gewinnst keinen Honigtopf.
Ich spiele ja selber eher mit den Teams die ganze Zeit und deswegen, wenn ich bei Erzgebirge Aue spielen würde, dann würde ich mich, glaube ich, die ganze Zeit auch selber spielen. Immer. Und dann war, also, dann spielst du ein Drittliga-Team.
Ja, aber du hast doch so eine gute Connection zu Bremen, oder?
Ja.
Dann sollen die dir auch einfach so einen Vertrag geben, wo du dich einfach einfügen kannst. Das habe ich nämlich mal gehört, dass der Eli Geller, glaube ich, bei Viktoria Berlin machen wollte, wenn die drin geblieben wären in der dritten Liga. Vielleicht.
Auch schlau.
Dass du so einen Pseudo-Vertrag bekommst, Hauptsache du stehst irgendwo im Kader.
Genau.
Ja, das ist das Beste, was man machen kann. Das Problem, dann würde mein Geburtsdatum neben meinem Spielernamen stehen und dann würde, also das würden meine Kartenwerte, da habe ich so Geschwindigkeit 5.
Und der jüngste Spieler des Spiels, oder?
Ja, genau, mit Abstand der jüngste Spieler des Spiels. Genau, der jüngste an Erfahrung auf jeden Fall. Aber mit Erzgebirge Aue FIFA-Spielen ist dann ja nicht so spannend. Ist denn eigentlich bei Erzgebirge Aue Fußballspielen? Guck mal, ich fange mal so an. Auf meiner Liste, auf meiner Bucketlist an Stadien, wo ich noch nicht war, wo ich unbedingt hin will, ist Aue.
Ja, so. Hast du Lust, dieses Jahr zu kommen?
Ja, ich will ehrlich, diese Saison auf jeden Fall ehrlicherweise
meinen Terminkalender. Okay, dann machen wir es so, du packst dir den Peter ein.
Ja.
Auch wenn das jetzt keine Mannschaft ist mit gelb- oder schwarz-gelben Trikots oder gelb-schwarz, weil du die
voll
magst,
okay. Ja,
rein. Dann besorge ich euch Karten und ich zeige euch ein bisschen die Gegend vielleicht, wenn ihr Zeit habt.
Das ist doch sehr gut. Erklär mir mal, wie das so vom Verhältnis zwischen Mannschaft und so der Stadt ist. So, ist es eine Dynamik, wie ich sie mir vorstelle, dass man schon merkt, der Verein ist so Teil von der ganzen Region, ja, ne?
Ja, das ist, also ich wohne ja selber jetzt nicht in Aue, weil ich auch in der Stadt leben wollte, jetzt in Chemnitz, aber du merkst es schon so, wenn du in der Stadt bist, da die anderen sagen das ja auch, also du kannst dann nichts machen, was verboten ist, weil das wird sofort rumgesprochen und du musst da echt aufpassen, aber jetzt angenommen, du gewinnst da 4-5 Spiele und oder du haust dich einfach nur rein, die wollen ja einfach nur Kampf sehen und Leidenschaft und das merkst du sofort auf den Rängen, die können dich tragen, aber es kann halt natürlich auch schnell in die andere Richtung gehen, wenn die merken, du spurtest nicht und gibst nicht Gas und dann wirst du auch beleidigt ganz schnell, also so, es geht in die eine wie die andere Richtung.
Saison als Absteiger läuft ja so mittelmäßig gut. Als du hingegangen bist zu einem Absteiger aus der zweiten Liga, das war wahrscheinlich schon noch mit dem Gefühl, dass man oben mitspielen will, oder?
Ja, also ich bin schon fest überzeugt gewesen, auch in der Vorbereitung, wie wir trainiert haben und alles, dass wir mit unten nichts zu tun haben werden. Aber dann startest du halt in die Saison und du hast es auch bei anderen Vereinen gesehen, hier Ingolstadt gegen Bayreuth, Auftaktspiel, hat sich Ingolstadt auch brutal schwer getan. Oder Mannheim oder 60, die hatten ja auch, klar, 60 ist gut reingestartet, aber du musst halt irgendwie am Anfang gleich die Punkte holen, damit du ein bisschen Ruhe hast, auch im Drumherum. Und das hatten wir halt einfach von Anfang an nicht. Und dann kommst du in so einen Abwärtstrend, holst nur Unentschieden, verlierst dann da gegen Wiesbaden 6-1, unglücklich. Dann spielst du die Derbys eigentlich gut. Also gegen Dresden richtig gut, verlierst dann die haben die erste Chance mal ins Rhein in der 84. oder so und gegen Zwickau spielst du dann unterirdisch und dann geht's halt immer weiter und dann, ja, nimmt es halt so seine Dynamik an.
Ich find's schon krass und ich glaube auch, dass diese Liga halt so ein Dreck gesagt, das möchte ich aber gar nicht. Also so ein hammerhartes Programm ist. Da hatten wir ja im Vorfeld schon so ein kleines bisschen, du kannst hier halt mit ein paar Siegen auf einmal oben mitspielen oder mit ein paar Niederlagen mit hinten drin stecken. Jetzt steht Aue nach zwölf Spielen mit zehn Punkten auf Platz 19. Rein rechnerisch sind es aber nur 5 Punkte bis Platz 9 und gut, noch 14 Punkte bis nach oben.
Ja, und das ist so wer, die auch jedes Jahr gerade den Kopf übers Wasser kriegen, ne?
Ja, genau. So, welche Hoffnung hast du noch in so einer Saison? Denn gerade fängt es ja an, so ein kleines bisschen zu laufen, ne? Also spürst du so neue Dynamiken, Trainer ist weg, neuer Trainer, spürst du so dann auch nach Jahren in Bayreuth mit so einem neuen Verein so neue Dynamiken, dass sich nochmal wieder alles neu mischt, auch für dich ganz persönlich?
Ja, also natürlich hofft man jetzt, dass man ja wir haben jetzt auch auf dem Papier, sage ich mal, einen einfacher Gegner wie am Anfang und du musst halt schauen, wie du sagst, nicht den Anschluss zu verlieren, einfach die Spiele zu gewinnen, weil wir spielen es gerade einfach gut. Ja, und wie du gesagt hast, ne, 2-3 Siege und dann bist du auf einmal im Mittelfeld wieder drin, aber es geht halt auch schnell wieder nach unten. Deswegen, ja, ist schwierig zu sagen.
Ey, ich drücke dir aber auf jeden Fall viel, viel, viel Glück, also die Daumen und viel Glück dafür, dass es irgendwie insgesamt besser wird. Hast du noch ein sportliches Ziel, jetzt mal losgelöst gerade von Aue, sondern du selber als Profi, was du in deiner Karriere nochmal erreichen möchtest, unabhängig, also vielleicht von der aktuellen Situation, sondern wo du selber nochmal hinkommen möchtest?
Ja, also ich würde gern erstmal so ein schönes Tor machen in der dritten Liga, das wäre cool. Das wäre dann mein erstes Profitor. Und ja, einfach hier mich auch durchsetzen, irgendwie versuchen so, ne? Weil ich habe am Anfang viel gespielt, jetzt gerade ein bisschen weniger. Und ja, das ist so eigentlich so das Ding, so auch bei einem Traditionsverein sich durchzusetzen gegen Namen und gegen gute Spieler. Das würde ich jetzt mal so sagen.
Ich habe immer so ein kleines bisschen so das Gefühl, das ist dann nochmal der Thrill, den man im Profifußball haben kann, den wir wahrscheinlich nicht so ganz nachvollziehen können, oder Peter?
Ja, also sowieso, auch generell so wie so eine Karriere da einfach ablaufen kann, ne? Ob das jetzt ist, Ligawechsel, Umzüge oder was auch immer, oder wo du eben auch schon sparst, Ivan, kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, dass du ja nie so 100% weißt, wie lange machst du was und wie entwickeln sich Trends weiter, ne? Ja. Oder eben so viele Faktoren, die du nicht kontrollieren kannst und wie du damit umgehst.
Für deine Verhältnisse war es ja recht, also für, ich würde sagen, selbst für Profi-Verhältnisse war es ja recht lange in Bayreuth. Ne?
Ja, also doch. Normalerweise sagt man ja, die Fußballer sind so Wandervögel, aber ja. In Bayreuth hat es mir schon gut gefallen. Ne? Also ich habe da auch eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, 2,5 Jahre lang und dann am Ende nur noch Fußball gespielt und dann lief es ja auch. Also waren schon 5 schöne Jahre dort.
Ja, hat echt perfektes Timing gehabt. Du hast den ersten Ausbildung gemacht, als sportlich so mittelmäßig lief und als du fertig warst, ging es dann einmal unerfolgreich Playoffs und dann Aufstieg,
ja. Ja, du glaubst auch gar nicht, wie anstrengend das war, aber immer von 7 bis 4 zu arbeiten, dann um 5 Uhr beim Training zu sein und dann abends nochmal zu lernen oder so. Und dann hatte ich noch eine Freundin damals zu dem Zeitpunkt, die mich auch noch beansprucht hat und genervt hat, warum ich keine Zeit habe und so. Und die hat es einfach nicht verstanden gehabt. Aber
beantworte mir mal eine Frage, den Streitpunkt habe ich oft mit Freunden. Weil das ja auch wiederum so ein bisschen, wie das so ist, Außendarstellung von Sportlern und Selbstdarstellung. Bei Spielverlängerung Bayreuth zum Beispiel. Du bist ja generell Regionalliga Bayern echt viel, viel rumgekommen, auch bei eben großen Clubs wie 1860 oder eben dem Club in Nürnberg. Wie viele Leute machen nebenbei eine Ausbildung, haben irgendwie noch andere Jobs?
Meinst du jetzt in der Regionalliga allgemein?
Genau. Ja, so hast du dein Bauchgefühl. Du hast gerade gesagt, für dich war das brutal anstrengend, eben 7 zu 4 arbeiten und danach noch ab zum Training. Wie kommen die anderen Spieler da an?
Du hast halt Vereine auch in der Regionalliga, die halt bewusst einfach nur so Spieler locken können, dass die halt vielleicht eine Arbeit haben und dann trainieren die halt 2-mal, 3-mal die Woche. Ne? Das ist dann schon fast wie in der Oberliga. Es gibt nur 4, 5 Vereine, würde ich jetzt sagen, jetzt gerade in der Regionalliga Bayern, die vielleicht sagen können, wir zahlen den Jungs so viel, dass sie nichts machen müssen. Aber du hast halt viele Studenten, die was nebenbei machen. Und bei uns waren es halt damals, keine Ahnung, also da hat jeder gearbeitet oder studiert oder irgendwas gemacht. Also das waren andere Zeiten in Bayreuth. Und ja, ich würde sagen, 80% der Spieler in der Regionalliga Bayern müssen arbeiten. Also ist es einfach Fakt. Und ist Südwest, kannst du auch nicht vergleichen. Da sind halt viele ganz andere Gehälter. Oder West. West ist ja auch krass mit den Traditionsvereinen. Deswegen, ja, ist es halt schon ein bisschen. Auf der einen Sicht ist es einfacher in der Regionalliga Bayern. Klar, es ist nicht so ein krasses Niveau, aber das musst du auch erstmal schaffen, so zu arbeiten und zu spielen und dann immer Top-Leistung zu bringen.
Da sieht man auch ehrlicherweise, wie nah und doch weit weg dieser Traum vom Profifußballer an so einer Kante ist, weil das merkt man ja auch sportlich, dass der Weg von der dritten in die zweite oder auch, wenn ich so Beispiele wie Rot-Weiß Essen, Regionalliga, dritte Liga, wo die gefühlt 10 Jahre lang jetzt immer an dieser Hürde gescheitert sind, um dann Teil von diesem Fußball zu sein und es dann jetzt geschafft haben, um dann jetzt in der bitteren Realität zu sein, in einer Wahnsinnsliga.
Die gar nicht so geil ist, ne? Ja.
Ja, die gar nicht so, die gar nicht so geil ist und die eigentlich nur so ein ganz Mordor-mäßiges Zwischentor ist, um dann irgendwann in den Zweitliga-Fußball zu kommen, wo du auch, Rot-Weiß Essen ist noch nicht durch. Ganz im Gegenteil, die können auch einfach Ende der Saison wieder runtergehen, zusammen mit Bayreuth und dann sitzen sie wieder in der Regionalliga. Das ist schon alles ganz schön krass bitter. Und als Einzelperson bei dir, dann ist ja, also ich weiß nicht, inwiefern bei dir der Traum vom Fußballmillionär als Jugendlicher oder Jungprofi irgendwo mal Thema war, weil es man den anderen gesehen hat. Der Weg ist lang und hart und steinig.
Ja, du verzichtest auf unfassbar viel. Ich war ja mit 16 bin ich von zu Hause weggezogen, war dann auch, ich war erst in Burghausen ein Jahr, hab da U17 Bundesliga gespielt und bin dann halt zu 60 gewechselt danach. Und das Ding ist halt, wenn du diese ganzen NLZs mitnimmst und als mit 12, 13, manchmal du kriegst so viele Sachen hinterhergetragen oder so Sachen, die schätzt du gar nicht so richtig. Und ich habe das dann auch in Bayreuth dann gemerkt, wo es dann halt wirklich sehr, also das konntest du halt nicht mit dem Club vergleichen, war vorher bei den Profis, hab da mittrainiert und das sind eine ganz andere Rahmenbedingungen und dann auf einmal kommst du halt zu Bayreuth, musst arbeiten und hinterfragst dann halt schon so und dann wirst du ein bisschen geerdet und ich stelle mir das schon schwierig vor, auch für andere Spieler, die dann vielleicht irgendwo nicht die Möglichkeit haben, dann in einem Top-Verein sich durchzusetzen, da müssen die halt, keine Ahnung, nach jetzt wie ich zum Beispiel nach Bayreuth wechseln, dann find mal die Motivation, dass du da wieder rauskommst. Das ist schon nicht einfach.
Hattest du mal Angebote aus dem Ausland?
Ich glaube, Luxemburg stand mal zur Debatte nach Nürnberg. Also irgend so ein Verein in Luxemburg, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, da waren viele deutsche Spieler dort und auch ein deutscher Trainer. Wie heißen die? Die waren doch auch in der Euroleague. Dann Delange oder sowas?
Ja,
da hätte ich mal für ein paar Tage hingehen sollen, dass sie mich sehen, aber die wollten mich eigentlich, glaube ich, schon haben. Also es war ja kein offizielles Angebot, aber das stand mal so zur Debatte auch.
War das mal Thema? Weil ich frage deshalb, ich kenne so Geschichten so aus dem erweiterten Umfeld, Freundeskreis von Jungs, die auf deinem Niveau Fußball gespielt haben. Irgendwo so in der Regionalliga. Ich glaube sogar mal, war das damals auch schon dritte Liga? Ich glaube ja. Und so in der Zwischenebene so festhängen und da nicht so richtig so den großen Schritt geschafft haben, den sie sich erfüllen wollten. Und dann so recht wilde Wege gegangen sind. Nach Finnland, nach Thailand, so in Australien Fußball spielen. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus sportlicher Ehrgeiz, vielleicht ein bisschen zur Seite geben, aber vielleicht Erfolge, / Geld und in dem Dreieck eine Entscheidung treffen, was man haben will. Wäre sowas eine Option für dich gewesen, Champions League in Thailand zu spielen?
Ja, also ich habe auch ein paar Kollegen, ein Kollege, der ist nach Bangkok gewechselt und ist da jetzt auch Nationalspieler, aber auch mit dem Hintergrund, dass seine Mama aus Thailand kommt. Das war natürlich ja, dann auch ein bisschen einfacher. Ja, ne? Aber ich sag mal so, diese ganzen Leute, die dann halt auch immer wechseln und dann die wollen es sich vielleicht auch nicht eingestehen, so ein bisschen, dass man vielleicht hier auch arbeiten kann oder sowas und machen dann, wollen unbedingt Fußballprofi sein. Also ich würde, glaube ich, niemals wechseln, weil du weißt halt einfach auch, was du in Deutschland hast. So, ne? Also das hast du halt nirgendwo anders, vor allem da in irgendwelchen Ländern wie Thailand oder Korea, was weiß ich, da gibt es ja genug Beispiele. Würde ich nicht machen. Einfach aus Prinzip, weil Deutschland einfach das beste Land ist.
Es gibt ja auch Verträge, wo dann eine Zahl drin steht und die wird dann im dritten Monat einfach nicht mehr bezahlt. Ja. Und dann versucht das mal einzuklagen. Auch die Geschichten habe ich in diesem Umfeld auf jeden Fall immer mitgekriegt. Was eine bittere Erkenntnis deiner Fußballerkarriere ist, dass du auf jeden Fall zur Wahl des Weltfußballers zumindest dieses Jahr nicht mit berücksichtigt wurdest.
Nee, leider nicht. Die haben leider meine Leistung letztes Jahr nicht honoriert, so richtig. Ne?
Ja, E-Mail ist nicht durchgekommen, ja.
Ja, genau. Waren offensichtlich zu wenige Vertreter in Bayreuth und haben Spiele geguckt. Hast du sonst mal so Auszeichnungen Spieler des Jahres oder sowas bekommen? Ich weiß nicht, bist du das dieses Jahr in Bayreuth geworden oder so? Oder?
Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Also so Spieler des Turniers oder sowas, sowas war immer mal drin. Aber ja, ich sag mal so auch, dass oft so Leistungen, finde ich, auch bei mir auch persönlich ein bisschen untergegangen sind. Vielleicht nicht bei den Leuten, die sich auskennen, aber normalerweise immer die Stürmer ernten halt die Lorbeeren so ein bisschen. Das war ja letztes Jahr bei uns auch so ein bisschen. Da haben die Stürmer so immer ein bisschen geglänzt. Aber es war mir auch egal, Hauptsache wir steigen auf.
Wir haben jede Woche einen Typ der Woche. Und eigentlich wollten wir heute den Gewinner des Ballon d'Or zum Typ der Woche machen. Das Kleingedruckte ist, während die Live-Sendung läuft, wir haben es am Anfang erzählt, ist die Vergabe des Ballon d'Or immer noch nicht fortgeschritten. Was ich aber
die kurz, ziehen sich einfach.
Was ich kurz zwischendurch machen kann, ist, ich kann euch mal die Top 10 erzählen. Und ihr, wenn ihr das hier hört, wisst schon längst, wer den Ballon d'Or gewonnen hat. Und dann, Nico, was erzählst du dafür? Mumpitz. Ist doch ganz klar, das Ding ging an und jetzt können wir den Namen austauschen. Die Top 10, die übrig geblieben sind, vielleicht kriege ich gleich noch ein paar Plätze dazu. Die letzten Plätze wurden schon vergeben. Erling Haaland ist auf Platz 10 gelandet. Er galt so als kleiner Geheimfavorit auf höhere Platzierung. Ich glaube, nach dieser Saison ist er ein ernsthafter Kandidat mit dem, was er gerade bei Manchester City macht, oder? Was sagt ihr?
Definitiv.
Keine Frage, ja.
Sehr gut, schön, da sind wir uns einig. Er ist auf jeden Fall auf Platz 10 gelandet. Auf Platz 9 Luka Modric. Hat nicht für den Ballon d'Or gereicht. Das tut mir persönlich sehr leid.
Hat ja schon einen, reicht doch.
Ja, genau, genau. Den 8. Platz hat Vinicius Junior bekommen von Real Madrid. Sehr starke Runde. Nebenbei kriegt übrigens gerade lustigerweise Robert Lewandowski die Gerd Müller Trophy verliehen, während ich hier weiter rede. Das heißt, wir haben noch 7
Messi Namen. Übrigens dich nominiert, ne? Zum ersten Mal.
Ja, genau, genau. Ich wollte nämlich jetzt die letzten 7 euch mitgeben, aus denen unser Typ der Woche entstanden wäre. Und das sind Kevin De Bruyne, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Sadio Mané, von dem es Gerüchte gibt, dass er offensichtlich unter den Top 3 sein soll. Nur mal so hier in den Raum geworfen. Mohamed Salah, Kylian Mbappé und Robert Lewandowski. Und wir machen es mal so. Wir müssen einen Typ der Woche rausfinden. Wir haben keinen Typ der Woche. Der Typ der Woche ist damit der Ballon d'Or. Und wir können mal gucken, wer denn wirklich den Ballon d'Or gewinnt. Aber ich möchte von euch mal wissen, wer von diesen Leuten den Ballon d'Or verdient hätte, eurer Meinung.
Karim, the dream. Also für mich Karim Benzema, ganz klar.
Warum?
Ja, weil auch letztes Jahr der hatte Real Madrid komplett auf dem Rücken, so in der Champions League, gewinnt die Champions League, die Meisterschaft, also mehr geht nicht. Also ich weiß auch nicht, wer ihm da irgendwie das Ding ablaufen soll, weil Mbappé ist gegen Real rausgeflogen, hat nur die Meisterschaft, haben sie die Meisterschaft geholt und ja. Lewandowski hätte es ein Jahr vorher verdient gehabt, wo Messi es bekommen hat und das fand ich halt, da wurde der das war eine Verarschung pur, in meinen Augen, aber ja. Dieses Jahr hat das nicht verdient. Das ist meine Meinung.
Letztes Jahr hat es Messi nicht verdient, ne?
Deswegen kann ich den Preis auch ein bisschen nicht so ernst nehmen, weil es halt schon ein bisschen nach Sympathie geht, wenn es um Messi ging. Also ja. Vor allem jetzt im letzten Jahr.
Cristiano Ronaldo hat es auf Platz 20 in der Wertung geschafft. Das ist immerhin, aber keiner von denen in den Top 10, geschweige denn in den Top 5. Dein Typ der Woche, Ballon d'Or-Gewinner, wäre, Peter?
Ich hätte auch gesagt, du hast dreigespannt von Mbappé, Lewandowski und Karim Benzema und ich sehe dann auch Benzema vorne. Auch von, was man zuletzt hört von Mbappé, ist auch irgendwie nicht mehr so schön, ne? Also mit Wechselgerüchten und was weiß ich, ja.
Ich persönlich mag ja, obwohl es da auch ziemlich viele Schattenseiten gibt, so ein bisschen dieses Schlitzohrige und dann auch dieses straßenhaft von jemandem wie Karim Benzema, der auf jeden Fall dann, wenn ich es damit formuliere, mehr Hip-Hop ist als viele andere von denen, die in diesem Kader rumlaufen, hat auch schon ganz schön Dinger abgezogen, darf man ja auch nicht vergessen, die er da gemacht hat mit Mitspielern und allem drum und dran. Aber ich gehe nämlich auch voll mit euch beiden und vor allen Dingen aus der letzten Saison. Ich bin kein Freund von Real Madrid, aber ich bin ein riesiger Fan von vielen Spielern, die da rumlaufen. Und Karim Benzema letztes Jahr, das ist schon eine beeindruckende Leistung gewesen und bin ich auch der Meinung, dass auf jeden Fall auch verdient wäre, wenn er dieses Jahr diesen Titel gewinnt. Ich glaube, deswegen können wir uns so leise darauf einigen, dass Karim Benzema wahrscheinlich unser Typ der Woche wäre als Ballon d'Or-Gewinner. Er ist es auf jeden Fall im Kreise dieser 3 Gäste heute. Wir wissen es noch nicht, wer gewonnen hat, das finden wir raus. Das werdet ihr wissen, wenn ihr das gehört habt. Ihr habt offensichtlich und hoffentlich aber eine Menge über unseren Gast heute gelernt. Und deshalb, Ivan, vielen, vielen Dank dafür, dass du bei uns gewesen bist. Diese Sendung hat dazu geführt, dass die Leute, die zuhören, jetzt einmal mehr googeln werden, wo deine Karriere dich hinführt. Da kannst du schon fest von ausgehen. So. Und auch ich werde immer ein Auge mehr darauf haben, wenn ich gucke, da spielt da eigentlich noch der Knežević oder wo ist der mittlerweile?
Ja, oder bei deinem Stadionbesuch spätestens dann wirst du es auch nochmal sehen.
Ja, das machen wir. Aber es wäre schöner gewesen, hätte ich das mit Werder Bremen gemacht, weil dieser nervenaufreibende, obwohl das hätte ich glaube ich nicht überlebt, da warst du noch nicht da, aber letzte Saison, Zweitliga-Aufstieg Werder Bremen, da war dieser Sieg in Aue war maßgeblich. Ich muss mal gucken, ob es irgendein schlaues Spiel gibt. Das kann ich mal gucken im Kalender, das mache ich als letztes gleich mal, hole ich mir mal den Spielplan von Wismut Aue raus. Und dann.
Ich habe auch gerade schon auf. Was hast du Lust drauf? Essen? Oldenburg? Ja.
Aus der Grube, aus dem Schacht. Wismut Aue ist die Macht.
Eigentlich so. Müssen wir ja 21. Januar Erzgebirge Aue gegen Bayreuth.
Boah.
Aber das klären wir dann.
Boah. 21. Januar.
Sofort den Nikos Terminkalender, den hat er selber nicht immer ganz. Er hat ihn immer gerade noch so auf dem Schirm. Aber
ich bin der Einzige, der meinen Terminkalender auf dem Schirm hat. Aber Fun Fact: Mein Team wollte mit mir einen Freitagabend dieses Jahr noch festmachen, an dem wir noch ein kleines Zusammenkommen machen können. Ich habe gesagt, 23. Dezember. Da wollte dann keiner mehr. Guck mal, was hast du gesagt? 21. Januar stand jetzt?
Ich glaube, ich kann da selbst gar nicht so gut, aber wir klären das, aber gibt ja noch genug Spiele.
Gegen Bayreuth, ja, das ist, ja. Das wird brisant.
Pass mal auf. Zack. Ich trage es mir hier mit ein. Wismut Aue. Seit wann dürfen die, sind die ja nicht mehr Wismut Aue? Warte mal. Ich weiß das gar nicht.
Boah, das weiß ich leider auch nicht.
Gegen Spielverein und Bayreuth. Das Problem ist, du hast vorher ja nicht so viel Zeit wahrscheinlich, ne?
Vorm Spielen meinst du?
Ja.
Kommt drauf an. Also ich denke nicht, dass wir da im Hotel sind, weil es ist um 14 Uhr. Weil wenn es ein Abendspiel wäre, wäre das hier mit Tageshotel und sowas. Ja, einen Abend vor.
Ja, das wird Quatsch, aber der Abend danach.
Ja, der Abend danach, da habe ich Zeit.
Alles klar. Ich freue mich jetzt schon darauf, mit Ivan Knesewitsch die Partymeile von Aue unsicher zu machen.
Ja, wir finden schon was Feines. Ich muss da mal mich auch mal reinfuchsen, wer einen Geheimtipp hat. In meinem Stream sind immer ein paar Leute da, die mir was immer so ein paar Geheimtipps geben, was in Aue so geht.
Ja, das finde ich großartig.
Genau, nimm die Werbung noch für dich mit. Also wer will, kann deinen Stream anschauen. Wie heißt du bei Twitch und was machst du?
Ich bin wie auf Insta Ivan Le Kid. Das hat sich irgendwie so durchgezogen. Ich könnte auch eigentlich ein DJ sein, gefühlt. Ja, und ich mache einfach nur so ein bisschen Zocken, Call of Duty, FIFA, Just Chatting, nicht viel.
Ah, sehr gut, sehr gut. Call of Duty, Warzone.
Ja, Warzone. Ja.
Da geh ich jetzt auch hin. Ich flieg jetzt nach.
Rebirth oder Caldera?
Nee, ich mag Caldera, aber mein Squad will immer lieber Rebirth.
Also Caldera ist schon Schmutz, muss man schon sagen, oder? Von den Servern.
Ja. Ich bin auch Rebirth. Oh, ich habe die nächsten Namen. Krass, interessant. Boah, Wahnsinn. Boah. Den mache ich noch fünfmal, dann steigt ihr aus dem Call aus.
Courtois, ich glaube, die gleiche Seite auf. Ja.
Courtois, 7. Mbappé, 6. Der steht, ich sage euch, der hat eben schon so gelangweilt geguckt. Der steht jetzt auf aus dem Publikum und geht nach Hause. Und Mo Salah, 5. Das heißt Sadio Mané vor Mo Salah. Das heißt Sadio Mané wirklich in den Top 3. Ja, mal gucken. Jetzt bleibt noch Lewandowski über. Benzema. Und wen haben wir da vergessen? Ich weiß es nicht mehr.
Lewa,
Benzema, Sadio Mané. Und Kevin De Bruyne. Oh, Benzema.
Mbappé. Es kann ja nur er werden, also ja. Oder?
Lewandowski kriegt den aus dem letzten Jahr, dieses Jahr. Obwohl, nee, der hat irgendwie die Gerd-Müller-Trophy bekommen. Die kriegst du ja in der Regel nur, weil du dann bei dem anderen nicht gewinnst. Dann kriegst du vorher eine andere in die Hand.
Politik, ne? Überall. Ja. Ne?
Ich könnte diesen Podcast jetzt noch eine Viertelstunde in die Länge ziehen, damit ihr das Ergebnis mitbekommt. Aber ich glaube, das lassen wir für euch zum Hören ein bisschen langweilig. Ivan, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Das war ein Fest.
Dankeschön für die Einladung und euch auch nur das Beste. Und hoffentlich bis bald in Aue, ne?
Ja, ich hab's eingetragen. Und glaub mir, das
Milo müssen wir noch briefen, ja.
Ja, die wichtigsten Dinge in meinem Leben sind, ich muss diese Sachen in den Kalender eintragen, dann stehen sie da. Ich weiß, dass ich am Wochenende, am Donnerstag vorher bin ich in Paris beim NBA Paris Game. Aber ich habe einen Tag Travel, also kann ich am 21. in Aue sein.
Perfekt. Direkt zum International Airport in Aue.
Gibt's, glaube ich, nicht.
Gibt Paris-Aue Direktflug? Finden wir raus. In diesem Sinne nochmal zum 5. Mal. Danke, Ivan. Danke, Peter. Und Pillow, wenn du das hier hörst, komm endlich wieder ran. Wird Zeit. Denn ohne dich ist es nur das Halbe. Wichtig ist auf dem Platz.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.